Wir steigen heute gerade ein mit der Predigt und gehen im zweiten Teil in die Lobpreiszeit. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, der Winter durch, wenn ihr einem guten Freund oder einem Bekannten einen Brief oder eine Mail geschrieben habt. Was ist dort drin gestanden? Bei mir ist da drin gestanden etwas von Corona-Koller, dass ich langsam nicht mehr mag, dass die Einschränkungen massiv sind und dass ich irgendwie keine Lust mehr habe, immer mit Maske rumzulaufen und niemanden zu sehen, dass man nichts machen kann, dass man sich nicht treffen kann und eine Zeit lang haben wir ja nicht einmal mehr singen. Man hat sich über die Regierung beklagt, dass die Massnahmen doch unverhältnismäßig seien und auf den sozialen Medien ist, weiss nicht was, umgegangen, wie schlimm und wie mühsam unsere Situation ist. Irgendwie ein grosses Jammer und Geärger. Und so ist es so mir gegangen und in meinen Kommunikationen mit meinen Freunden zum Ausdruck gekommen. Und ich habe in diesen Tagen mal den Philipperbrief von Paulus gelesen. Und das hat mich ein bisschen herausgefordert und zum Nachdenken gebracht. Ich meine, der Paulus war schon alles andere als in tollen, schönen Umständen gewesen. Er war auch sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Er ist im Gefängnis gehockt und hat viele Gegner gehabt. Und seine Regierung war tatsächlich gegen ihn. Seine Situation war weitaus dramatischer als das, was wir die letzten Monate erlebt haben. Er hatte allen Grund gehabt, zum Jammern und Klagen. Er hatte Grund gehabt, zum Verzweifeln und zum Trübsalblasen. Er hat allen Grund gehabt, sich negativ über seine Regierung auszulassen. Das hat er alles nicht gemacht. Im Philipperbrief kommt Dankbarkeit, Zuversicht, eine Hoffnung zum Ausdruck. Kein Jammern, kein Klagen. Vielleicht hat es die Momente in seinem Leben schon auch gegeben. Aber die hat er irgendwie mit sich und Gott ausgemacht. Und das ist nicht in dem Brief, den er andere Menschen schreibt, zum Ausdruck gekommen. Und ich möchte mit euch heute Morgen in diesen Brief eintauchen. Jetzt ist das ein sehr ehrgeiziges Ziel. Der Philipperbrief hat 4 Kapitel, wir haben etwa 20 Minuten Zeit. Ich kann jetzt nur ein paar Aspekte daraus beleuchten. Und wir rasen da jetzt schnell ein bisschen im Schnellzugstempo durch den Brief durch. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, leset den Brief mal, die 4 Kapitel durch. Es sind ja nur 4 Kapitel, es ist jetzt nicht Genesis oder so, wo man gerade 2 Tage beschäftigt ist. Lies es mal durch. Vielleicht ermutigt es dich ja auch, da noch ein bisschen vertiefter einzutauchen. Es ist nicht ganz klar, wann der Paulus den Brief geschrieben hat. Sicher ist, dass es eher gegen das Ende von seiner Lebenszeit war. Und sicher ist auch, dass es aus Gefangenschaft heraus geschrieben hat. Und erst bei der Vorbereitung auf die Predigt ist mir aufgefallen, der Paulus hat zwischen zwei ganz einschneidenden Ereignissen der Weltgeschichte gelebt. Am Anfang war der Kreuzestod Jesu und 70 nach Christus war die Zerstörung vom Tempel zu Jerusalem. Das sind beides Ereignisse, die schon von manchen Propheten und im Alten Testament weit voraus gesagt wurden. Der Kreuzestod Jesu und die Zerstörung vom Tempel. Und eigentlich kann man fast sagen, wer mit dem Kreuzestod Jesus noch nicht überzeugt ist, dass er Gottes Sohn ist, hat spätestens mit der Zerstörung vom Tempel sollen sein, weil auch das Ereignis ist manchmal vorausgesagt worden. Jesus selber hat es vorausgesagt. Und der Paulus hat zwischen diesen zwei einschneidenden Zeitereignissen hat er gelebt und gewirkt und seine Briefe datieren in dem Sinn auf die Zeit zwischen diesen Ereignissen. Steigen wir ein. Am Anfang in den Versen 3 bis 11, und die übrigens jetzt eine Bibel oder ein Handy dabei haben, ihr dürft gerne dort ein bisschen mit, aber ich gehe nicht Vers zu Vers durch, das würde es weit führen, aber ich darf gerne ein bisschen mitverfolgen, wo wir sind. In den Versen 3 bis 11, in dem ersten Kapitel, redet Paulus davon, dass er für die Philipper betet. Und gleichzeitig betont er, dass er das mit Freude macht. Er redet davon, dass er mit Freude für die Philipper gemeint betet. Und hier kommt das erste Mal die enge Verbindung von Paulus zu dieser Gemeinde zum Ausdruck. Und der Paulus und die Philipper, die haben sich auch nicht physisch können treffen. Die haben sich überhaupt nicht manchmal gesehen. Es war kein direkter Dialog möglich gewesen. Keine Umarmung. Insofern war Paulus in einer ähnlichen Situation wie wir die letzten Monate. Und trotzdem ist hier ganz eine enge Verbindung. Durch Gebet und durch die Briefe. Heute haben wir noch 100 mehr Möglichkeiten, wie wir miteinander kommunizieren können, telefonieren, WhatsApp, E-Mail, alle technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und wir haben uns eigentlich auch immer wenigstens in kleinen Gruppen können treffen oder so. Aber das hat der Paulus alles nicht können. Die Gemeinschaft von Christen und auch die Gemeinschaft innerhalb unserem EGW, als EGW-Familie, die kann weder durch Gefängnis noch durch Pandemie zerstört werden. Das Gebet überwindet all diese Hindernisse. Und das ist etwas, was wir die letzten Monate auch ganz stark erleben konnten. Dann in den Versen 12 bis 26, das müsst ihr wirklich mal lesen, da redet der Paulus von dieser Freude. Und die Freude und die Begeisterung, die ist förmlich spürbar, wenn man das liest. Man merkt richtig die Leidenschaft und die Begeisterung, die der Paulus hat. Er freut sich darüber, dass das Evangelium verkündet wird. Gerade auch durch das, dass er in Ketten liegt. So schreibt er es. Und das ist wirklich eine verrückte Situation. Wir sind im Frühling mal wieder das Schloss Chillon anschauen. Und dort unten sieht man auch, im untersten Geschoss, gerade über der Wasserfläche, ist der Kerker. Und etwa so habe ich mir das vorgestellt, ist auch der Paulus gesehen. Da hängen die nackte Felswand, ein dunkler, kalter Raum. Und wahrscheinlich ist er heute ein bisschen sauberer und pflegter, als er damals war. Und an einer Wange ist noch so eine Kette gehangen mit so einem Kranz, wo wahrscheinlich einer am Fuß oder am Hals hat. In so einer Situation war der Paulus. Wie kann man sich da freuen? Aber er redet davon, dass Christus sein Leben ist und Sterben sein Gewinn. Er sagt sogar, er hat die Lust zum Sterben. Aber er weiß, dass er hier noch eine Aufgabe hat. Und das ist schon ein heftiger Gedanke. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden. Aber das ist jetzt weniger ein Suizidgedanke, als vielmehr eine Sehnsucht und ein Verlangen, bei dem Gott zu sein. Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Vielleicht auch gerade, weil es im Moment halt nicht so toll ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Frau und ich, wir sagen manchmal in turbulenten Zeiten zueinander, jetzt könnt ihr kommen. Wir haben nichts dagegen. Gerade in so Phasen, wo es vielleicht eben ein bisschen turbulent ist, wo es nicht so lustig ist. Jesus, du könntest kommen. Ich wäre bereit. Dass der Paulus in so einer schwierigen Situation, in diesem Gefängnis so Gedanken hat, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Aber was der Paulus nicht gemacht hat, er hat nicht auf seine Umstände geschaut. Er hat das grosse ganze Bild vor Augen gehabt. Die Perspektive über das Leben raus, die über das ausgeht, was er im Moment erlebt. Und darum hat er in diesem Gefängnis können sagen, ich freue mich. Und was besonders auffällt, der Paulus, er denkt hier an Gottes Sache, nicht an seine persönlichen Umstände. Nicht an sein persönliches Wohlergehen. Nicht, wenn er hier rauskommt. Und wenn er endlich mal wieder etwas rechts zu beissen bekommt. Er dreht sich nicht um sich selber. Er sieht sich als Teil von diesem grossen Puzzle von Gott. Er sieht sich als ein Puzzleteil davon. Und in diesem Brief bekommt man fast ein bisschen den Eindruck, als würde er aus einer Vorhauperspektive auf sein eigenes Leben herabschauen. Der Paulus hat gewusst, dass er noch eine Aufgabe hat auf dieser Welt. Und ich bin sicher, er hat auch Momente gehabt von der Verzweiflung. Was mache ich hier in diesem Loch? Ich hätte ihn. Ich möchte doch möglichst vielen Leuten das Evangelium verkünden. Ich möchte predigen, ich möchte umreisen, ich möchte missionieren. Das wäre doch meine Aufgabe. Und jetzt hocke ich hier in dieser Kiste. Was soll das? Gott kann mich ja gar nicht mehr brauchen. Oder Paulus hat dann keinen blassen Schimmer gehabt, was mal aus seinen Briefen noch werden würde. Das hat er dann nicht gewusst. Und das Gleiche, das gilt auch für dich. Du hast eine Aufgabe hier auf diesem Planet. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du lahmgelegt bist, wie der Paulus. Vielleicht fragst du dich, was denn deine Aufgabe überhaupt ist. Ich kann dir das nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass du nicht grundlos da bist. Gott hat dich in deine Situation hineingestellt und er hat etwas vor, da mit dir. Selbst wenn du im Gefängnis hocken und angekettet wärst, was ja schon mal nicht der Fall ist, was wir durchaus auch positiv werden können. Das Evangelium verkünden, eine Ermutigung sein, ein Freund sein, Liebe leben, das können wir in jeder Lebenssituation. Und so wie der Paulus keinen blassen Schimmer hatte, was mal aus seinen Briefen wird, so hast du keine Ahnung, was aus deinen Worten und deinen Taten mal wird werden, was das alles für Kreise wird ziehen. Und du wirst es vielleicht auch nie erfahren. Nur schnell ein Einschub. Der Livestream läuft nicht ganz wie geplant, darum ist da ein bisschen, sie sind da ein bisschen am Schwitzen in diesem Ecken, aber lasst euch durch das nicht beunruhigen. Ende vom Kapitel 1, Anfang vom Kapitel 2 ermutigt der Paulus die Philipper zu kämpfen, auch wenn sie leiden. Sie sollen zusammenstehen und einmütig sein. Leiden, das wissen wir, das gehört seit dem Sündenfall zum menschlichen Leben. Der Paulus hat die Verfolgung erlebt, hat in dem Gefängnis müssen hocken. Wir erleben vielleicht etwas anderes, sei es Krankheit oder eben Corona. Aber in jeder Situation, egal wie auswegslos die auch mag scheinen, ruft der Paulus uns zu, kämpf für den Glauben vom Evangelium. Und unsere Anstrengungen sollen sich nicht darum drehen, wie wir jetzt die Massnahmen am besten aushebeln können, wie wir unsere gegenwärtige Situation verbessern können, sondern unsere Frage sollte eigentlich sein, wie können wir in diesen Umständen das Evangelium am besten verkünden und leben. Ich weiss nicht, hast du die ganze Corona-Reihe schon mal so betrachtet? Ich bin dem nicht gerade Weltmeister, muss ich ehrlich zugeben. Aber es gibt eine andere Perspektive drauf. Und noch etwas ruft der Paulus der Philipper zu, im Vers 2 vom Kapitel 2, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Was uns verbindet hier, ist nicht, dass wir von diesem Corona-Zeug das Gleiche denken und alles gleich gut finden. Wir sind nicht alle gleich begeistert. Also begeistert ist ja niemand, aber Massnahmen meine ich zu, was man machen muss und was nicht. Obwohl ich immer noch denke, unser Land macht es gar nicht so schlecht, wenn ich mit Kollegen in anderen Ländern rede. Aber egal, das ist nicht das, was uns verbindet. Uns verbindet das Evangelium. Uns verbindet die gleiche Hoffnung, die gleiche Perspektive und auf das sollen wir uns konzentrieren. Und dann geht er über zu dieser Aufforderung, demütig zu sein. Der andere höher zu achten als sich selber und mit dem leitet er über zu Christus. Und das ist eigentlich das, was vorhin Florence auch im Hebräerbrief gelesen hat, es geht genau um das Gleiche. Und im Kapitel 2, den Versen 6 bis 11, steht der sogenannte Christus-Hymnus. Das dürft ihr gerne auch mitlesen, vielleicht auch wenn ihr eine andere Übersetzung habt. Das steht da mit drin. Es ist ein Loblied auf Gott und eine Kurzfassung vom Evangelium. Da steht, Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ganz ungerisch war er. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Christus, der ganz oben ist, ganz oben ist und durch das erhöht worden ist. Wer hier noch ein bisschen tiefer einsteigen will, es gibt Theorie, dass der ganze Brief ein sogenannter Parallelismus ist. In der alten Literatur hat es so Formen gegeben, wie man so ein Schriftstück aufbauen kann, um einen Punkt zu betonen. Das heisst, man hat die Gedanken parallel angeordnet. Die kommen mehrmals wieder vor im gleichen Brief. Und wenn man das so anschaut, dann steht der Hymnus, die Verse, die ich jetzt gelesen habe, im Zentrum von dieser ganzen Struktur. Also alles weist eigentlich auf das her. Wer da vertieft eintauchen will, es ist phasenweise fast ein bisschen weh mit mathematischen Formeln als mit einem Brief lesen, das Buch von Peter Wick, der Philipperbrief. Wer sich mit dieser Thematik ein bisschen auseinandersetzen will. Aber das ist nur eine Seitenbemerkung. Um was geht es? Ich wollte eigentlich sagen, die Verse hier, das ist wirklich das Zentrum von diesem Brief. Das ist das, was Christus für uns gemacht hat. Und darum fordert der Paulus uns auf, ihm das gleich zu tun. Ganz runterzugehen, uns zu demütigen, den anderen höher achten als sich selber. Jesus hat es für uns auch da. Jesus ist ganz runtergegangen, bis zum Tod. Er hat sich demütigt, untergeordnet und dient. Und darum fordert er uns auf, das Gleiche zu tun. Im Vers 13 kommt wieder eine bekannte Aussage von Paulus. Übrigens, wenn ihr den Brief lest, werdet ihr merken, dass da ganz viele bekannte Verse drin sind, die wir schon viel gehört haben. Da sagt Paulus, Gott bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Ja, für mich übersetzt, man kann da sagen, das Wollen und das Können. Gott bewirkt beides, zu wollen und zu können. Das demütig sein, das gehorsam sein, das Festhalten am Wort vom Leben. Scheitern wir manchmal nicht an beidem? Ich könnte meinen Kollegen von Jesus erzählen, aber will ich wirklich? Will ich wirklich? Ich möchte Jesus ganz vertrauen und nicht auf mich selber mein Vertrauen setzen. Aber ich kann das oft nicht. Ich schaffe das oft nicht. Oder Paulus sagt, Gott kann uns beides bewirken. Dass wir überhaupt wollen und dass wir können. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei uns in Westeuropa ist ein bisschen das grössere Problem, zu wollen, als zu können. Unser Wohlstand, unsere Gemütlichkeit, unser eigenes Wohlergehen steht uns oftmals selber im Weg. Wollen und können, das tut auch noch so eine Seitenpfad auf zum Thema Vorherbestimmung und freien Willen, aber das Thema werde ich jetzt für heute Morgen außer Acht lassen, sprengt es definitiv den Rahmen. Aber Gott bewirkt beides und Gott, streng genommen, bewirkt Gott ja alles. Alles kommt von Gott. Wir sind in allem abhängig von ihm. Und so gesehen ist die Erkenntnis von Paulus auch keine überraschende Erkenntnis. Aber bitten wir doch Gott um beides. Um zu wollen, dass wir überhaupt wollen, so leben. Und um es können, dass wir es auch schaffen. Wenn dein Leben in gewissen Bereichen vielleicht nicht so läuft, wie du es eigentlich wünschen willst, liegt es vielleicht am Können oder am Wollen. Vers 16 bis 18 in diesem Kapitel. Wieder redet Paulus von Freude, trotz Opfer und Leiden. Und sich über andere freuen. Und das ist wieder so eine grosse Kunst am Leben, wo ich fast täglich versage. Anstatt uns über andere zu freuen, beneide ich sie doch oft. Und manchmal ärgert es mich sogar. Wenn jemand anderes eine tolle Gotteserfahrung macht und Gott ganz tief erlebt und hell begeistert ist, denke ich nicht oft, cool, das möchte ich auch. Wieso der und nicht ich? Ich will doch mal. Und schon bin ich am Vergleichen und am Abwägen, anstatt dass ich mich einfach mitfreue. Freue über das, was der andere kann, was er erlebt, das fällt uns manchmal doch so schwer. Also, mir auf jeden Fall so schwer. Und das hat wieder mit dieser Perspektive zu tun, die ich vorhin erwähnt habe. Sich nicht um sich selber drehen, sondern das grosse ganze Bild sehen. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich mich eben darüber freuen, wenn der neben mir etwas besser kann als ich, wenn er etwas Cooleres erlebt als ich, wenn ich das grosse Bild vor Augen habe. Verse 19 bis 30, da redet er über seine Freunde Timotheus und Epaphroditus. Das tue ich jetzt überspringen. Und im Kapitel 3, nach dem Anfang, kommt es wieder. Freut euch. Der Paulus betont hier, dass wir uns nicht auf unsere Leistung und das Befolgen von gewissen Regeln und Normen abstützen können. Und er zählt auf, was er aus jüdischer Sicht alles richtig gemacht hat. Er hat ja alles befolgt, was man damals hat müssen befolgen musste, um ein super Jude zu sein. Er war super in diesem Bereich. Und dann kommt im Vers 8 die bekannte Aussage, wo er sagt, dass er das alles als Dreck anschaut. Dreck, er braucht das Wort. Es ist nichts. Es ist gar nichts. Es ist nicht relevant. Und jetzt mache ich vielleicht eine gefährliche Aussage, aber ich mache es jetzt gleich. Es ist auch egal, ob du Jüngerschaft oder eine Bibelschule gemacht hast. Es ist egal, ob du das ICL absolviert hast oder kannst prophetisch beten. Es ist egal, ob du nur mit deinem Ehepartner je Sex hast oder ob es da noch andere Geschichten gibt. Es ist auch egal, ob ich davor jetzt gut predigen kann oder nicht. Das ist alles Dreck. Scheissdreck auf Berndeutsch gesagt. Wenn du in deinem Leben Mist gebaut hast, dann ist das nicht mehr relevant. Es ist vorbei und vergessen, wenn du das bekennst, wenn du Buße tust, wenn du die Vergebung in Anspruch nimmst. Aber das andere gilt auch. Du kannst noch so einen super frommen, super Christ sein, du kannst alles richtig gemacht haben, du kannst ein Vorzeigeheiliger sein, dann ist das eigentlich auch nicht relevant. Sondern alles, was zählt, ist, dass du gerecht bist, durch den Glauben, durch Gnade. Es ist nur Gnade. Sola gratia. Ich weiss, das kann mir jetzt ein bisschen missverstehen, was ich hier gesagt habe. Ich will nicht sagen, es ist egal, wie du lebst. Am Schluss vergibt Gott sowieso alles. Nein, das ist nicht das, was ich sagen will. Und das ist auch nicht, was der Paulus in seinem Brief ausdrückt. Und das wird in seinen folgenden Versen deutlich. Im 12. Vers, im Kapitel 3, nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber ich strecke mich nach dem aus. Vers 13, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Der Lauf vom Leben, das Rennen, wie der Paulus den Vergleich und Räume wieder macht. Und das ist eine gewaltige Freiheit, auch von uns Christen. Egal, ob das dahinter, was ich da habe, Blödsinn war, es ist vergeben und vergessen, wenn ich meine Schuld bekenne und die Vergebung in Anspruch nehme. Und egal, ob das dahinter, was ich gemacht habe, etwas super Tolles war, ich etwas Grossartiges erreicht habe und Cooles gemacht habe, das ist auch egal. Es spielt keine Rolle. Es zählt das, was vor mir liegt. Das Ausstrecken, das nach vorne schauen, das auf Jesus schauen, die Perspektive über das Leben raus. Und das heisst, dass ich mit allem, was mir möglich ist, versuche, das Ziel zu erreichen. Das heisst, ich versuche, so zu leben, wie Jesus das wünscht. Ich gebe mein Bestes, auch wenn ich immer wieder auf die Schnur gehe und mir weh mache dabei. Aber dann stehe ich wieder auf und versuche es weiter. Und das ist das, was sich Jesus wünscht. Das Rennen, Laufen, den Lauf vollenden. Ich kann nicht einfach sagen, es ist ja eh gleich, wie ich lebe. Am Schluss ist es Gnade. Aber meine Erlösung, und das ist der Punkt, meine Erlösung ist nicht von dem abhängig. Alleine Gnade. Egal, was unsere gegenwärtigen Umstände sind, es spielt eigentlich keine Rolle. Und im Kapitel 4 redet er dann noch einmal über die Freude. Die grosse Freude, die er spürt und erlebt. Und so schließt er diesen Brief ab. Und als ich diesen Brief gelesen habe, irgendwann im Februar, habe ich gedacht, dieser Brief könnte genauso oben drüber heissen, anstatt Philipperbrief, Corona-Brief oder Brief an das EGW Bio. der passt so voll in unsere heutige Situation, in das, was wir gerade im Moment erleben, rein. Man könnte das heute kaum treffender formulieren. Und was mich einfach berührt, wie hier die Hoffnung, die Zuversicht, die Dankbarkeit und die Freude zum Ausdruck kommt. Der Paulus war in einer deutlich verschisseneren Situation als wir heute. Keine Gruppe, kein Gottesdienst, nicht einmal mit Masken, kein Singen. Und trotzdem kein Klagen, kein Jammern, kein Verzagen. Und der Paulus ist mit dem ein grosses Vorbild geworden und ich habe mich gefragt, wieso kann er das in dieser Situation? Und ich werde nochmal die vier Sachen zusammenfassen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das erste war, er hatte das grosse Bild vor Augen gehabt. Nicht seine persönliche Situation, seine Umstände. Er hatte die Vogelperspektive, oder heute würde man vielleicht sagen, Drohnenperspektive auf sein Leben gehabt. Seine Hauptsorge war, wie wird das Evangelium verkündet. Und nicht seine persönlichen Anliegen. Zweitens hat er die Perspektive gehabt über das Leben raus. Er hat gewusst, da geht es weiter. Da kommt noch etwas hinterher. Und das ist das Entscheidende. Das Dritte, was er gewusst hat, dass er hier auf dieser Erde einen Auftrag hat. Er hat gewusst, dass er hier einen Auftrag hat. Auch wenn er vielleicht im Moment das nicht so leben konnte, wie er sich das vorgestellt hat. Und er hat auch nicht gewusst, was das alles für Kreise zieht. Aber er hat gewusst, dass er hier einen Auftrag hat. Und das denke ich, das werde ich euch wirklich allen zurufen. Du hast deinen Auftrag hier in der Welt, selbst wenn du nicht weißt, was er ist und er noch nicht so konkret ist. Und das Vierte, er hat gewusst, nur Gnade zählt. Ich bin angenommen und geliebt, so wie ich bin. Der Paulus hat Grossartiges geleistet, zuerst als Jude, und er, wo alle Regeln befolgt, und er als Christ, für mich ein grosses Vorbild. Aber eigentlich spielt das alles keine Rolle. Er ist geliebt, er ist gut, nicht wegen dem, sondern weil Gott sich ihm erbarmt hat und ihm gnädig begegnet ist. Wo stehst du in diesen Fragen? Stehst du wie ich in der Gefahr, deine kleine Welt zu sehen? Nicht, dass Gott unsere alltäglichen Sorgen nicht auch wichtig wären. Das sind sie. Aber lasst uns von Paulus lernen, unser Leben aus dieser Drohnenperspektive anzuschauen. Entscheidend ist nicht, was ich morgen für Kleider anlege und wenn ich wieder mal in ein Restaurant essen kann. Das ist alles nicht entscheidend. Sondern die Frage ist, wie das Reich Gottes an mehr Einfluss gewinnen kann. Und ich wünsche dir und mir, dass uns das mehr und mehr gelingt. Egal, wie unsere Lebensumstände sind, egal, was um uns herum läuft. Und auf das wir auf die Worte können einstimmen, wo der Paulus sagt, ich aber habe alles erhalten und habe Überfluss. Selbst im Gefängnis und an Ketten. Amen.